Moin, liebe Werder-Fans. Hier ist Nachspieldeich, die Werder-Analyse der Deichstube. Ich bin Alexandra von Lingen und spreche nach jedem Bundesligaspiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der Deichstube, der das Match live im Stadion verfolgt hat. Und ihr könnt mitmachen. Schickt eure Fragen nach den Spielen an die 0160 982 18884 und wir liefern die Antworten. Die erste Runde DFB-Pokal liegt hinter uns. Mein Viktoria-Köln-Trauma ist Geschichte und Keketop die neue Hoffnung im Strafraum. Starkes Spiel des SV Werder Bremen gestern gegen den Drittliga-Aufsteiger Energie Cottbus mit 2500 mitgereisten Werder-Fans. Und damit moin zum Nachspieldeich und ein Hoch auf die neue Saison für alle die von euch, die neu dabei sind oder den Zettel mit unserer Nummer verlegt haben, die so super sexy ist. Ihr könnt mitmachen. Schickt eure Nachrichten per WhatsApp an die 0160 9821 3x die 8 und die 4 und schon schnackt ihr mit und stellt uns Fragen. Also seid dabei. Die Durststrecke Sommerpause ist ja endlich vorbei. Wir sprechen wieder regelmäßig über Fußball. Und wer das hauptberuflich und mit viel Expertise macht, ist mein Deichstubenkollege Daniel Kutheus. Der ist kurz mal nach Cottbus gerauscht, um euch exklusiv zu erzählen. Daniel, wie viele Top-Wortspiele hast du in den vergangenen Stunden da so eingesammelt? Moin erstmal.
Moin, guten Tag. Ich bin tatsächlich auch noch in Cottbus und das waren einige. Das ging von Energie-Top-Bus über Keke schnürt den Toppelpack, über Top-Leistung und ich glaube, da können wir uns dran gewöhnen, wann immer der Mann trifft. Wird es diese Wortspiele geben? Ich muss mal Schalker-Kollegen fragen, ob die da noch ein paar auf Lager haben, damit man hier auch in ein paar Wochen noch mit Neuheiten glänzen kann. Aber gestern jedes einzelne Wortspiel hat er sich hart erarbeitet und verdient, denn auf den Mann werden wir ja zu sprechen kommen. Super Leistung, wie auch insgesamt von Werder. 3:1 beim Drittligisten Cottbus. Das war sehr reif und manierlich. Alles hat noch nicht geklappt, das muss man auch sagen, aber du hast es eingangs erwähnt. Verglichen mit dem großen Downer im Vorjahr bei Viktoria Köln war das wirklich ein Auftritt, nach dem man nicht wahnsinnig viel meckern kann.
Man war auch letztendlich leicht berauscht von Keketop. Wir sprechen gleich über ihn. Und das hat dazu geführt, dass ich gleich mal nach dem Lied gesucht habe. Also wir alle, wir haben ja im Kollektiv geguckt. Und dann fiel mir so ein, dieses Top, 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 Top. Aber das hat, glaube ich, Gladbach, ne, beim Torjubel.
Ja, das ist ja gerade in Bremen ein ganz sensibles Thema. Gladbach, verbriefterweise die nervigste Tormelodie der Bundesliga. Ich glaube, da gab es sogar mal einen Award für. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber ganz, ganz schlimm, auch wenn die Gladbacher Fans das feiern. Mag man als Bremer vielleicht auch nicht so gern mögen, weil es Jahre gab, da hat Werder das da relativ oft zu hören bekommen. Ja, keine Ahnung. Vielleicht ist es eine Art Therapie, wenn man das in Bremen auf Top umdichtet. Aber irgendein Lied wird der Mann kriegen. Also vor allem, wenn er so weiter trifft und mit seiner unbekümmerten Art. Der kommt ja auch als Typ gut an bei den Fans. Da ist auf jeden Fall einer im Werder-Trikot unterwegs, der das Potenzial dazu hat, Publikumsliebling zu werden. Immer etwas mit Vorsicht formuliert, weil erstes Pflichtspiel war super, ja, aber da kommen halt auch noch einige. Und da hat er jetzt noch reichlich Gelegenheit, das zu bestätigen.
Ja, da gucken wir gleich nochmal ganz genau hin, was seine Leistung angeht und natürlich auch perspektivisch, was wir damit anfangen, was wir gestern gesehen haben. Du warst gestern im Stadion der Freundschaft, also so hieß es früher mal. Inzwischen haben die auch so nettes Kürzel LEAG Energie, glaube ich, Stadion.
Ja, ja.
Und du hast gesehen, wie Werder Energie sukzessive in den Stecker gezogen hat. Was für eine Mannschaft hast du denn nach dem Spiel gesehen? War das für die jetzt eher so ein Pflichtsieg oder auch ein befreiender Auftritt, so nach den letzten Testspielen, nach dem Erstrunden aus in der letzten Saison?
Ja, sie haben sich schon allesamt sehr cool gegeben danach. Wir haben mit Niklas Stark länger gesprochen nach dem Schlusspfiff und auf die Frage, war das jetzt das harte Stück Arbeit unterm Strich, auf das ihr euch vorbereitet hattet, sagte er so, ja, das war Arbeit, aber die haben wir halt auch gemacht. So, und damit hat er eigentlich einen ganz guten Punkt schon getroffen, denn den Eindruck hatte ich tatsächlich, dass Werder sich wirklich vorgenommen hatte, in Cottbus von der ersten Minute an zu zeigen, Leute, hier kann es heute nur einen Gewinner geben. Und vor allem in der ersten Halbzeit hat die Mannschaft auf mich einen sehr, sehr konzentrierten, fokussierten Eindruck gemacht. Es hat dann ein bisschen gedauert, bis der Ball das erste Mal dann tatsächlich im Tor war. Aber man hatte in den ersten 45 Minuten wenn man mal von dem einen oder anderen Mini-Wackler absieht hinten, nie das Gefühl, oh oh, hier könnte heute die große Überraschung beziehungsweise aus Bremer Sicht die große Blamage in der Luft liegen. Und was ich ganz schön finde, früher, du hast es gesagt, das Stadion der Freundschaft in Cottbus. Und wenn du da durch einen Spielertunnel auf den Platz gehst, ist das Letzte, was du als Spieler siehst, ein riesengroßes Plakat, auf dem in fetten Buchstaben steht, hier endet die Freundschaft. Das finde ich sehr, sehr schön und charmant, weil es einfach auch nett gemeint ist. Die Leute in Cottbus ohnehin, der Verein und so auch das Drumherum, sehr, sehr positiv. Also auch das werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Das Gedenken an Willy Lemke wäre ohne den FC Energie Cottbus gestern in der Form auch nicht möglich gewesen, wie es dann war. Und ich glaube, Werder hat sich da wohl gefühlt und natürlich noch wohler, weil sie eben auch was mit nach Hause genommen haben, die zweite Pokalrunde.
Ja, und den Spruch hat Marco Friedl offensichtlich auch ernst genommen, als es einmal um Zetti ging. Auch die Szene gucken wir uns nochmal an, ne? Der ist ja echt mies gefoult worden und mir ist mein Herz stehen geblieben. Aber gut, wollen wir das nicht vorwegnehmen. Ich würde gerne auf Stefan eingehen, der uns per WhatsApp geschrieben hat. Er hat Folgendes hinterlassen. Ein wichtiger Einstand in die neue Saison. Hoffen wir, dass die Spieler damit die doch eher schwache Saisonvorbereitung hinter sich lassen. Ich hatte so meine Bedenken, ob Werder das wirklich schafft gegen Cottbus. Daniel, da war er, glaube ich, nicht der Einzige. Ne? Ihr habt ja auch eine Umfrage oder wir von der Deichstube gemacht und das Ergebnis war ähnlich geprägt.
Ja, das ist ja immer so das Ding vor Erstrundenspielen im DFB-Pokal. Du kannst dich als Erstligist im Grunde ja nur blamieren und das passiert ja auch nicht nur Werder. Wenn Werder die Tabelle haben, werden viele gesehen haben vor dem Cottbus-Spiel, 13 Mal als Erstligist schon rausgeflogen im Pokal, Bestwert, trauriger. Den wollten sie natürlich nicht ausbauen, aber du weißt das nie. Cottbus hat schon zwei Spiele in der dritten Liga hinter sich gebracht. Die sind also schon im Rhythmus. Die sind natürlich heiß, weil das für viele Cottbuser Spieler so eine Art Höhepunkt der Karriere ist. So ein Spiel gegen den Bundesligisten. Die haben letztes Jahr immerhin noch Regionalliga gekickt. Und die haben halt ein irres Publikum, 20.000 Fans da, die da wirklich ähnlich wie Alte Fürsterei Union Berlin da wirklich eine Heavy-Metal-Veranstaltung draus machen. Es ist durchgehend unfassbar laut. Also die Gegebenheiten, um sich da zu blamieren, die sind allemal vorhanden in Cottbus und dagegen muss man sich stemmen und sich dagegen wehren. Ich hätte vorher auch keine allzu hohe Geldsumme draufgesetzt, dass sich Werder auf keinen Fall blamiert. Aber sie haben dann ja auf dem Platz relativ schnell gezeigt, nee, heute nicht.
Vielleicht haben die Fans aber auch noch so die vergangenen Monate im Kopf gehabt und das ein oder andere Testspiel, wo es noch nicht ganz so rund gelaufen ist.
Ja, mit Sicherheit auch, klar. Das spielt ja mit rein. Die Vorbereitung war holprig, trifft es da, glaube ich, ganz gut. Es war nicht alles schlecht, aber es war auch bei weitem nicht alles gut. Aber eigentlich wissen wir das ja auch von Jahr zu Jahr. Man liest dann was rein in die Spiele und guckt vor allem auch auf die Ergebnisse. Der Trainer erzählt einem dann, ja, Ergebnisse nicht unwichtig, aber ich habe heute auch schon noch ausprobiert. Das stand eigentlich im Vordergrund. Also eigentlich ist man jedes Jahr am gleichen Punkt. Du weißt, nach dem ersten Pflichtspiel, gut, das ist nun mal immer der Pokal, ehrlicherweise sogar erst nach den ersten 2 bis 5 Bundesligaspielen, wo die Reise so wirklich hingehen könnte. Also ja, von daher muss man da abwarten. Spielt sicherlich auch ein bisschen mit rein, dass sich auf dem Transfermarkt in Bremen noch nicht allzu viel getan hat. Aber ja, ein Transfer, Keke Top, ist da. Erstes Pflichtspiel voll eingeschlagen. Also so gesehen können wir, glaube ich, alle halbwegs beruhigt sein für den Moment.
Und wenn es den Himmel gibt, dann hat Willy Lemke von oben zugeschaut gestern. Für ihn gab es ja eine Schweigeminute, hast du eben schon angesprochen. Er wäre 78 Jahre alt geworden. Ein bewegender Moment. Für die Spieler heißt das dann auch, sie müssen danach ziemlich schnell umschalten. Wie schwierig ist das?
Ich glaube, dass das für einen Fußballprofi kein Riesenproblem ist. Du gehst vielleicht noch mal kurz in dich, ob dann jeder Einzelne während dieser Schweigeminute wirklich durchgängig mit seinen Gedanken bei Willy Lemke ist, das vermag ich nicht zu beurteilen, aber theoretisch könntest du ja auch die ein oder andere Sekunde noch mal in dich gehen und noch mal den Fokus aufs Spiel scharf stellen in diesem Moment der Ruhe. Also ich glaube nicht, dass das wirklich ein Thema ist, was dich rausreißt. Auch da haben wir mit Niklas Stark drüber gesprochen, der sagte auch, ja klar, sehr traurige Nachricht, großer Verlust, weil eine der größten Legenden dieses Vereins und Persönlichkeiten des deutschen Fußballs. Aber unsere Vorbereitung auf das Cottbus-Spiel hat das jetzt nicht großartig beeinträchtigt. Ich bin vielmehr gespannt, wie sie es jetzt am Freitag machen. Jetzt kommenden Freitag, 11 Uhr, große öffentliche Trauerfeier für Willy Lemke im Bremer Dom. Und die kollidiert zeitlich, zumindest laut aktuellem Plan, mit dem Abschlusstraining vor Augsburg. Und da bin ich gespannt, wie Werder das regelt, ob da eine Delegation der Mannschaft kommt, ob sie das Training verschieben und sogar alle auflaufen. Da werden sie sich in den nächsten Tagen was überlegen und am Freitag werden wir es dann sehen.
Schauen wir mal genauer auf den Dreierkandidaten, dessen Oberschenkel fast so kräftig wie die von Robert Förstemann sind. Kennst du Daniel, oder? Robert Förstemann?
Oh, falscher Fuß. Muss man.
Hab ich dich? Ja. Ah, ich wollte unbedingt mal einen Sport irgendwie raussuchen, wo du nicht so firm bist wie im Fußball. Ist ein Bahnradsportler, der hat richtig dicke Schenkel.
Boah, da kriege ich jetzt Ärger von den Kollegen, ne? Ich habe so ein, zwei, die kennen sich sehr gut mit Rad und sowas aus. Peinlich.
Aber du, man muss ja nicht alles auf der Kette haben, ne?
Mein erster Impuls war gerade, ich bin froh, dass ich das nicht gesagt habe, war, ja klar, Fortuna Düsseldorf, ne? Oh Gott, oh Gott.
Ah, da müssen die Jungs aber noch einen drauflegen.
Grüße an Robert Förstemann auf jeden Fall, genau, an dieser Stelle. Der wird das sicherlich hören, nichts für ungut.
72 Zentimeter misst ein so eine Keule von dem Robert. Also das muss man auf sich wirken lassen. Ich will jetzt aber gar nicht abschweifen. Was ich damit sagen will ist, dass Keke Topp ja sehr, sehr kräftig auch und sehr bullig daherkommt. Da hatte ich die Möglichkeit am Tag der Fans mal genauer hinzuschauen, denn die Jungs standen oben auf der Bühne und ich war unten und dachte mir so, jo, der hat einiges im Gepäck. Vielleicht nochmal so für euch, wer es nicht parat hat. Also gegen Cottbus ist er angetreten zu seinem ersten Pflichtspiel. 2013 ist er ja vom TSV Gnarrenburg mit 9 Jahren ins Leistungszentrum von Werder gewechselt, dann 2021 zu U19 nach Schalke gegangen. Also, der hat grün-weiße Wurzeln, die offensichtlich für einen guten Wuchs gesorgt haben. Was für ein Debüt, was für ein Typ. Ich muss ja sagen, Daniel, ich war ziemlich überrascht gestern, dass er in der Startelf war. Denn so klar war das doch gar nicht, oder? Ich meine, da ist noch ein Jinma, da ist noch ein Grüll, ein Duxch, der vielleicht alleine vorne agiert. Oder warst du so, dass du gesagt hast, nee, das ist die logische Konsequenz dessen, was wir in den letzten Wochen gesehen haben?
Das vielleicht nicht ganz, aber das Gefühl, dass er startet, hatte ich schon. Wenn wir an das letzte Testspiel in Rennes, also die Generalprobe der beiden A-Mannschaften da denken, da hat Ole Werner ja Marco Grüll neben Marvin Duxch spielen lassen vorne, was ja nicht so ganz aufgegangen ist und was er hinterher auch als so eine Art Testballon erklärt hat und gesagt, ich wollte auch die Kombination mal sehen, aber ich hatte schon das Gefühl, dass Ole Werner genau auch auf das setzt, was am Ende dann auch passiert ist. Keke Topp, erstes Pflichtspiel gegen einen Drittliga-Aufsteiger, wo mutmaßlich die Chancen, dass der erfolgreich ist, also Keke dann auch höher sind als direkt in der Bundesliga, also dass er ihm diesen guten Start einfach auch geben wollte. Und er hat das hinterher auch erklärt und gesagt, dass Keke eine super Vorbereitung gespielt hat, hat er ja auch, hat ja auch getroffen und sich diesen Einsatz verdient hat. Und ich glaube, jetzt nach diesem Dreierpack brauchen wir über die Besetzung des Bremer Zweiersturms, zumindest vor Augsburg, nicht zu reden. Das würde mich sehr, sehr wundern, wenn wir da eine Veränderung erleben. Sondern ich glaube, dass Werder und speziell Werner jetzt einfach auch drauf setzt, dass der ja vielleicht sogar in den Flow kommt und in Augsburg direkt da weitermacht. Nicht mit 3 Toren, so weit würde ich nicht gehen, aber vielleicht mit 1, das wäre ja auch schon was.
Sind wir auch zufrieden. Was zeichnet Keke Topp denn aus und was haben wir gegen Cottbus davon schon gesehen?
Absolute Wucht im Strafraum und dementsprechend eine sehr, sehr große Präsenz, die er ausstrahlt. Er ist, glaube ich, für jeden Abwehrspieler, mittlerweile sagen die Spieler selber immer, ekelig, weil er einfach die Knochen reinhält, weil er so ein Typ Kleiderschrank ist, den du auch ganz, ganz schwer nur wegschieben kannst. Von daher gibt der Werder-Spiel damit schon mal wieder eine Komponente, die seit dem Abgang von Niklas Füllkrug so nicht mehr da war. Das ist auch ein ganz gutes Stichwort. Diese Vergleiche Füllkrug-Top, die hören weder der Spieler noch Werder besonders gerne, was man natürlich auch verstehen kann. Trotzdem gibt es von der Art her, wie sie auf dem Platz agieren, Parallelen. Beides wuchtige, klassische Mittelstürmer. Keke Topp nur eben mit seinen 20 Jahren noch deutlich jünger. Das sagte er gestern auch. Ja, Leute, war ein tolles Debüt für mich. Ich freue mich sehr, aber die Zeit spielt ja auch für mich. Mit anderen Worten, lasst mich mal hier richtig ankommen und weitermachen und bitte jetzt nicht zu viel reinhypen. Den Ball hat er sich gesichert, den Spielball mit dem unteren Arm kam er da gestern durch die Interviewzone geschlendert. Und ich glaube, dass das ein sehr guter Transfer war, weil er sich mit Werder auch komplett identifiziert. Und hinterher hat er ja auch noch, kommen wir gleich auch nochmal zu, das Zusammenspiel mit Marvin Duxch gelobt. Könnte gut sein, dass Werder da bei ist, sich ein neues, tolles Sturmduo zu entwickeln.
Ja, genau. Er war fast emotional, wohl auch in seinen O-Tönen, was seine Beziehung zu den Grün-Weißen angeht. Also der Mann mit Emotionen und mächtig Präsenz im Strafraum und einem Fußball mehr im Schrank. Hören wir doch mal, welchen Effekt das insgesamt auf die Partie hatte, was der Herr Topp da vorne gemacht hat. Und da holen wir den dazu, der das Spiel seziert wie kein zweiter. Unser Taktikexperte, ich habe ihn sehr vermisst, Tobi Escher nimmt uns den Kick jetzt mal auseinander.
Aha. Die Nachspieldeich-Taktikanalyse mit Tobias Escher.
Werder Bremens 3:1 Sieg gegen Energie Cottbus war der Pflichtspielauftakt in eine neue Bundesliga-Saison. Dennoch hat sich vieles noch angefühlt wie in der alten Bundesliga-Saison, gerade aus taktischer Sicht. Das hat mich jetzt auch nicht besonders überrascht. Ole Werner ist ein Mann, der auf Kontinuität setzt. Und wenn man sich die Startelf anguckt, da war da auch viel Kontinuität dabei. 10 dieser 11 Spieler hätten so auch in der vergangenen Saison zusammenspielen können. Entsprechend viele taktische Elemente, die wir kennen. Ein 3-4-3, das im Ballbesitz so ein paar Umformungen hat. Das heißt, die Außenverteidiger rücken weit vor. Ein Stay rückt mal nach vorne. Ein Linnen eher einer, der auf der 6 absichert. Stürmer, die sich dann bewegen viel. Gerade Duxch, der häufig nach links ausweicht. All das ist bekannt. Die große Neuerung war am Sturm zu finden. Mit Keke Topp hat Werder Bremen mal wieder einen Mann vorne drin, der wirklich als Strafraumstürmer fungieren kann, der hinter die Abwehr sprinten kann, der aber auch mit seiner physischen Präsenz einiges ausstrahlt. Das hat dem Spiel merklich gut getan. Werder hatte da viel Tiefe, er hat viel Gegenspieler auf sich gezogen, hat auch dafür gesorgt, dass ein Duxch mal öfter nach außen gehen konnte. Trotzdem war für mich der Matchwinner trotz der 3 Tore von Topp ein anderer, nämlich Romano Schmid, der auch ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht hat. Auf halb rechts immer wieder Lücken gefunden hat, immer wieder dadurch die Cottbusser rausgezwungen hat und der auch das wichtige 1:0 vorbereitet hat. Trotzdem ist, glaube ich, Topp der Mann, über den man jetzt diskutiert und das auch völlig zu Recht. Ich fand ihn schon sehr, sehr stark, gerade in seinem Zusammenspiel mit Duxch. Ich glaube, das könnte nochmal eine Facette sein, die ihm diesem 3-4-3 was Neues hinzufügt. Denn ansonsten, wie gesagt, wenig Neues, auch gegen den Ball, sehr viel altbekannte Mannorientierung. Aber jetzt mal vorne so ein Torjäger drin haben, das ist nichts Schlechtes. Ich bin gespannt, ob das auch so gut funktioniert gegen individuell stärkere Bundesliga-Verteidiger.
Tobi, auf den Punkt. Ja, Daniel, das ist ein ganz spannender Punkt. Also, das war ein gutes Reinkommen gegen einen Drittligisten. Hat Ole ja auch genauso entsprechend geplant, hast du eben schon gesagt. Keke Topp hat allerdings keine Bundesliga-Erfahrung. Heißt das, in den kommenden Partien wird sein Spiel nicht so einfach aufgehen und er wird sich vielleicht auch schwer tun gegen Verteidiger, die sich noch besser auf ihn einstellen können und die ganz einfach auch nochmal anders agieren als die der Cottbus. Gestern.
Ja, rein vom Papier her absolut. Das wird ein ganz anderes Niveau. Wir hatten das eben, Drittliga-Aufsteiger war es jetzt in Cottbus. In Augsburg wird es ein seit Jahren etablierter Erstligist. Also klar, dürfte da ein schwererer Gang auf ihn zukommen. Andererseits diese Unbekümmertheit, die er an den Tag legt, damit hat er bei Schalke in der zweiten Liga schon überzeugt. Damit ist er bei Werder positiv aufgefallen. Warum sollte die nicht auch in der Bundesliga zum Tragen kommen? Cottbus war jetzt auch sein erstes DFB-Pokalspiel und da macht er gleich 3 Tore. Also ich will das nicht zu hoch reden, aber ich glaube nicht, dass der, weil es jetzt gegen den Bundesligisten geht, überhaupt gar keine Schnitte mehr sieht. Dafür hat er auch zu viele gute Mitspieler um ihn herum, die das auch einordnen können und ihn in Szene setzen können. Das hat er gestern nämlich auch gesagt, das braucht er für sein Spiel. Er sagte im O-Ton, ich bin keiner, der 2-3 Gegenspieler irgendwie im Dribbling aussteigen lässt, sondern der muss in Szene in den entsprechenden Räumen in Ballbesitz gebracht werden, dann ist er gefährlich. Und wenn die Mitspieler da auch in der Bundesliga einen guten Job machen, dann kann ich mir auch vorstellen, dass er vergleichbare Situationen wie jetzt in Cottbus auch in der Bundesliga im Tor unterbringt.
Und wer ihn gut in Szene setzen kann, ne, das ist ja ein elementarer Bestandteil seines Erfolges, das ist Marvin Duxch. Und da habe ich gestern wirklich ein tolles Zusammenspiel gesehen. Also Duxch hat die Bälle ja immer wieder schön vorbereitet, hat ihm das 3:0 aufgelegt, war da übrigens auch nicht egoistisch unterwegs. Zwischenzeitlich dachte ich, er probiert selbst, hat dann aber nochmal abgelegt. Und mein Eindruck war, dass die Kommunikation zwischen den beiden sehr gut funktioniert. Und wir wissen ja, das Thema Kommunikation auf dem Feld ist vielleicht jetzt nicht gerade das, was bei Marvin Duxch ganz oben steht. Gestern hat das toll funktioniert. Da heißt das auch, die beiden verstehen sich hinter den Kulissen, weil das eine bedingt ja auch ein Stück weit das andere.
Ja, total. Also die Kommunikation der beiden funktionierte gestern sogar bis weit nach Abpfiff gut, als Keke Topp nämlich noch bei uns in der Interviewzone stand. kam Marvin Ducksch vom Platz an uns vorbei und hat so gedacht, hier, der Junge, der soll man nicht so viel erzählen, nicht, dass dem noch irgendwie Flausen in den Kopf kommen, und hat im Vorbeigehen nur gesagt, so komm, ist gut, weg da jetzt, im Spaß. Klang so ein bisschen wie die große Boss-Ansage, aber war natürlich als Spaß gemeint. Wir waren ohnehin so gut wie durch mit dem Gespräch, sodass Keke ihm dann hinterher ist, wirkte echt so ein bisschen so der Chef ruft jetzt irgendwie den neuen Schüler hinter sich her. So ist es natürlich nicht zu verstehen. Ja. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass die beiden so als Typen viel Spaß auch neben dem Platz miteinander haben und von ihrer Art her gut zusammenpassen. Was ich spannend finde, ist, dass Ducksch, das hat er mit Justin Ginmar zwar im vergangenen Jahr schon ähnlich gehabt, aber ja, so allmählich in die Rolle des Stürmer-Ziehvaters bei Werder irgendwie reinwächst. Wenn wir uns dran erinnern, neben Füllkrug sah das noch ganz anders aus. Da war er irgendwie der mit den, wenn man so will, Flausen, der auf dem Platz irgendwie auch so ein bisschen machen durfte, was er will. Und jetzt ist er plötzlich gefordert, zu gucken, dass die anderen in der Spur bleiben. Und das hat er in Cottbus in meinen Augen auch sehr gut gemacht. Hatte selber zwar diese Mega-Chance, ich glaube nach, ich weiß es nicht, 16 Minuten oder so, den muss er natürlich versenken. Da dachte man schon, oh, was gibt das heute? Aber insgesamt hat er sich weit zurückfallen lassen, die Bälle gut verteilt, top das dritte dann aufgelegt. Also auch von Marvin Ducksch, selbst ohne Tor, eine gute Leistung in Cottbus.
Das heißt also, ein Verbleib wäre mehr als gut von Marvin Ducksch, weil viele sagen ja auch, ist nicht schlecht, wenn der weg ist, dann kommt mal ein bisschen Ruhe rein, aber scheinbar hat sich da jetzt was formiert, was sich noch entfalten muss und sollte.
Ja, und ich glaube, also klar, man weiß das nie in der Transferphase, wenn jetzt tatsächlich noch ein Club aus Saudi-Arabien kommt, der sagt, so 14 Millionen Euro für diesen Marvin Ducksch, da muss der aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten natürlich abgegeben werden, aus sportlichen Gesichtspunkten aber tatsächlich auch wirklich nur dann. Denn das ist der Offensivspieler neben Romano Schmid noch, der diesen Ole Werner Fußball am tiefsten verinnerlicht hat, der sämtliche Abläufe kennt, der in den letzten Jahren immer, nicht nur in der zweiten Liga, sondern auch in den letzten beiden Bundesliga-Saisons für seine Tore und Scorerpunkte stand. Und selbst wenn er nicht das Riesen-Standing bei Fans und ehrlicherweise zum Teil ja auch bei uns Beobachtern hat, der ist unglaublich wichtig für das Bremer Spiel. Und das würde man wahrscheinlich so richtig erst merken, wenn er nicht mehr da ist, weil dann hast du vorne einen Keke Top plus ja, Kandidat X, der vielleicht neu kommt, und Justin Ginmar. Und dann fehlt dir einfach dieser Anker vorne. Deswegen, ich würde es begrüßen, wenn Marvin Ducksch bleibt und auch in der neuen Saison das Werder-Trikot trägt.
Ja, würde auf jeden Fall zu Ruhe beitragen. Nicht, dass wir wieder so Unruhe haben wie vergangene Saison. Ne? Ich meine, das Transferfenster schließt am 31. August. Ich glaube, abends um 20 Uhr, ne?
Ja, oder? Genau.
Ja. So, und wir wissen ja alle, was da passiert ist, als der Herr Füllkrug gegangen ist. Nicht nur emotional. So, lass uns mal auf die schauen, die ja auf jeden Fall erhalten bleiben. Justin Ginmar gehört dazu. Mhm. War gestern nicht in der Startelf. Ist leistungsmäßig auch immer noch nicht so ganz auf der Höhe. Kam in der 60. Minute für Keke Top rein, muss der sich jetzt Sorgen machen, dass er erstmal Bankkandidat wird? Er hat ja auch in der Vorbereitung kaum Akzente setzen können, oder ist das jetzt zu früh, darüber zu spekulieren?
Nee, ich glaube, für den aktuellen Stand ist er Bankkandidat. Da hat Keke Top ihn in der Vorbereitung überholt. Bei Justin Ginmar muss man ja dazu wissen, dass der die Schlussphase der vergangenen Saison wegen einer ja sehr, sehr hartnäckigen Virusinfektion verpasst hat und dementsprechend körperlich auch zu kämpfen hatte während der Vorbereitung. Peter Niemeyer hat mir das mal erklärt, der hat gesagt, der ist wieder fit und körperlich ist da alles in Ordnung, da ist nichts nachgeblieben, nichts hängen geblieben. Der ist aber von einem anderen Level als die Kollegen in diese Vorbereitung gestartet, also übersetzt mit Rückstand. Und das war ihm in den Testspielen eben auch anzumerken. Da hat er wirklich kaum Werbung für sich machen können. Und auch gestern nach seiner Einwechslung, also positiv, er hat viele Wege gemacht vorne. So richtig glücklich wirkte er aber nicht. Hat ja auch irgendwie eine Konterchance vertändelt. Und ja, der ist einfach noch nicht wieder da, wo ihn alle Fans und Werder selbst auch sehen möchten. Ich glaube aber, wenn er das schafft, da hinzukommen, dann hat er mit seinem Tempo natürlich ein Trumpf in seinem Spiel, den so weder Keke Top noch Marvin Ducksch hat. Und dann wird er auch im Laufe der Saison bei Werder eine große Rolle spielen, weil das eben so kein anderer im Kader anbietet. Dass er das kann, hat er im letzten Jahr gezeigt. Jetzt ist er, glaube ich, gerade seit er Profi, wirklich gestandener Bundesliga-Profi geworden ist, oder fester Bundesliga-Profi geworden ist, in seinem ersten richtigen Tief. Und das muss er überwinden. Und ich glaube, dann wird Werder auch wieder Freude an ihm haben.
Ja, sehr schön. Also das klingt auf jeden Fall danach, als würde Justin Ginmar seinen schnellen Weg wieder finden. Bianca aus Begdorf hat uns zum Spiel geschrieben. Danke dafür, liebe Bianca. Was für ein Oberhammer. Bäm, endlich. Gut, dass Cottbus so viel Platz gemacht hat. Der ein oder andere hätte noch reingehen müssen, aber was für eine Top-Leistung. Und rat mal, wie top geschrieben ist.
Boah, ja, ist klar, ne?
Ja, eins allerdings in natürlich auch in Klammern, aber ja, ich glaube, daran müssen wir uns gewöhnen. Sie schreibt, mein persönlicher Verlierer des Spiels ist leider Stay durch die Fehlpässe und auch Ginmar. Hätte er den Winkel etwas spitzer angesetzt auf Duxch, wäre er bestimmt reingegangen. Oder was meint ihr? Gebe ich direkt an dich weiter.
Ja.
Du hast ihm Note 4 übrigens gegeben gestern. Und deine Noten waren ja eher so zwischen 1, 2 und 3 angesiedelt.
Ja, also das war schon ein deutliches, da ist er ein bisschen abgefallen. Hatten wir ja eben schon, wie gesagt, ich fand, fand die Aktion überwiegend unglücklich. Und wenn mal was Gutes dabei war, dann war es im nächsten Moment, und das war, glaube ich, auch die Szene, die Bianca anspricht, dann doch wieder nicht gut, weil die Entscheidung oder die Ausführung dann nicht auf dem Punkt war. Alles ja auch noch kein Drama, haben wir gerade gehabt. Der braucht noch ein bisschen, bis er wieder bei 100% ist. Ja, muss man ihm einfach geben, die Zeit, und dann abwarten, geduldig bleiben. Bei Jens Day habe ich es ähnlich gesehen wie Bianca. Auch der hat mir gestern nicht durchgängig gut gefallen. Da war wirklich so ein paar Szenen dabei, die kennt man von ihm eigentlich gar nicht. In der zweiten Halbzeit lief der mit dem Ball am Fuß plötzlich aufs eigene Tor zu und verlor ihn dann auch noch vom Strafraum. Ja, das war ein bisschen unruhig, noch nicht richtig in Tritt, weiß ich nicht. Da kennen wir einen anderen Jens Day, den wir hoffentlich in der Bundesliga bald wieder auch so sehen.
Ja, und wenn Werder gestern eine schwache Phase hatte, dann ja nach der Pause, ne?
Ja.
Da war ja so eine Viertelstunde echt so plötzlich Umschaltspiel, und da dachte ich so, uiuiui, das kann mir jetzt auch mächtig um die Ohren fliegen, ist zum Glück nicht eingetreten. Ja, also wo ich ja noch so ein bisschen so ein Fragezeichen auch dran habe und auch persönlich leicht enttäuscht bin, ganz einfach, weil ich den ganz weit vorne gesehen habe, Skelly Alvero, ja, nicht in der Startelf, der kam gar nicht zum Zug. Finde ich so schade. Warum denn eigentlich nicht? Ist doch unser Königstransfer. 4,75 Millionen Euro. Die Startelf scheint aber weit weg. Was ist da los mit Alvero? Du hast den doch im Trainingslager, also mit den Kollegen zusammen. Du selbst warst ja nicht vor Ort, aber ihr habt das natürlich engmaschig verfolgt.
Ja, der hat einfach im Moment Schwierigkeiten, so richtig im Werder-Werner-Fußball anzukommen, wenn man das so sagen will. Natürlich ist er einerseits der Königstransfer, gilt auch als ja so eine Art Lieblingsspieler von Ole Werner, weil der Trainer ganz, ganz großer Fürsprecher davon war, zu sagen, den möchte ich bitte festhaben von Lyon, in dem sehe ich viel. Das kann man sich grundsätzlich ja auch vorstellen bei Alveros Körpergröße und eben auch Fähigkeiten am Ball. Im Moment gibt's im Bremer System aber einfach diesen Platz für ihn nicht, weil er für die Achterposition nicht vorgesehen ist und weil auf der Sechserposition Senelin im Moment einfach den Fuß in der Tür hat und den so schnell dann nicht wieder wird rausziehen wollen. Also ich glaube, dass das für Alvero ein schwieriger Saisonstart wird, insofern, als dass er einfach Geduld haben muss. Und in der Vorbereitung konnte er eben wenig Pluspunkte für sich sammeln. Das war am Ende ja sogar so, dass er dann im Spiel der beiden B-Mannschaften in Rennes sogar als zentraler Mann in der Dreierkette ran musste, weil es da keinen anderen gab. So richtig seine Rolle hat er nicht. Ole Werner hat das letzte Woche bei uns im Deichtalk auch erklärt und ohne Umschweife auch gesagt, nee, mit der Vorbereitung ist er nicht zufrieden, sind wir nicht zufrieden. Man dürfe aber eben nicht vergessen, der kommt aus einem anderen Land. Klar, der war die Rückrunde schon in Bremen, ja, aber der muss sich irgendwie akklimatisieren. Ich glaube, dass das gelingen kann. Aktuell aber wirklich keiner, den man für Augsburg, was die Startelf angeht, im Kopf haben muss.
Ach ja, irgendwie schade. Aber gut, drücken wir ihm die Daumen, dass da noch mehr geht. Vielleicht kann Ole noch ein bisschen Französisch aufsatteln und dann haben die beiden eine Ebene. Leo Bittencourt gestern bei seinem Heimatverein, der kam ja in der 71. Minute. Das ist ja nicht so der Typ, der sich gerne in der Rolle des Herausforderers sieht. Warum steht der denn eigentlich nicht in der ersten Reihe?
Ja, er hat am Ende der letzten Saison ja so ein bisschen von der Erstsperre von Jens Day dann profitiert und sich reingespielt ins Team und wäre da in der Schlussphase da ja auch geholfen. Ja, aber so über den Sommer, Ole Werner hält ja auch gerne an dem Personal fest, das sich bewährt hat, ist er wieder, was die Achterpositionen angeht, hinter Schmid und Stay zurückgefallen, weil er eben auch nicht die überragende Vorbereitung gespielt hat. Und ich persönlich finde die Idee ja charmant zu sagen, der geht, je älter er wird, so im Schlussteil seiner Karriere rückt er weiter zurück und kommt vielleicht als Sechser in Frage mit Übersicht und technischen Fähigkeiten und dieser Giftigkeit, die er auch hat.
Ja.
Ja, da konnte ich den Trainer, glaube ich, auch noch nicht nachhaltig von überzeugen. Deswegen Leo, ja, im Moment so eine Art Edelreservist. Vom Namen her hat man natürlich schon immer das Gefühl, ja, da stört sich auch keiner dran, wenn der in der Bundesliga in der Startelf steht, einfach weil er das schon 100.000 Mal gemacht hat. Mhm. Ja, bei Werder im Moment aber dafür nicht vorgesehen. Und das ist bei Leo immer auch ein bisschen kompliziert für einen Trainer. Das darf man nicht unterschätzen, weil der hat ein sehr, sehr großes Gewicht in der Mannschaft, was so die Rolle des Wortführers angeht. Mhm. Der ist so ein bisschen ja, das Stimmungsmetronom. Was aber ins Positive, dann ist er eine Art Partyminister, der die alle mitreißt, aber auch ins Negative umschlagen kann. Denn wenn der unzufrieden ist, ich glaube, dann merkt so eine Kabine das auch. Mhm. Von daher ist da für Ole Werner auf jeden Fall Vorsicht geboten. Ich glaube aber, die beiden kennen sich inzwischen auch so lange, dass die Rollen da untereinander ausgetauscht sind. Insgesamt habe ich gehört, dass Werder durchaus auch bereit wäre, Leo Bittencourt noch abzugeben in diesem Sommer, wenn denn ein passendes Angebot auf dem Tisch flattert. Ich persönlich glaube aber nicht, dass bei Leo Bittencourt die Motivation allzu groß ist, dass er den Verein jetzt auf Macht noch irgendwie verlassen wird. Ich glaube, der wird bleiben und muss dann aber mit dieser Rolle bei Werder vorerst leben. Im letzten Jahr hat er allerdings gezeigt, ja, dass er durchaus auch eine Chance nutzen kann, wenn er sie dann kriegt. Also, ja.
Wer diese Themen alle überhaupt nicht auf der Agenda hat, ganz einfach deshalb, weil er die klare Nummer 1 ist, ist Michael Zetterer, hat gestern stark geklärt in der 34. Minute. Beim Gegentor allerdings war er dann echt chancenlos. Das war aber auch ein Strich, das Tor von Rohrig, übrigens Ex-Bremer. Und in der 78. ist mir dann kurz das Herz stehen geblieben. Da gab es ja einen Zusammenstoß, ein fettes Foul. Ja, ist die Frage, war das eins? Also war das ein fettes Foul oder war das einfach ja unumgänglich? Auf jeden Fall dachte ich mir, der hat sich richtig was getan beim Zusammenstoß mit Hairula. Aber Ole Werner hat gestern Abend dann doch noch Entwarnung geben können. Nimm uns mal mit rein in diese Situation. Wir haben nämlich auch lange darüber diskutiert. Hätte der Hairula noch drüber springen können? Aber ich hatte das Gefühl, der war schon eigentlich halb am Boden. Ob er mit dem gestreckten Fuß da rein muss, ist dann die andere Frage.
Ja, und ob der Fuß wirklich, also das Bein wirklich gestreckt war, auch nochmal so eine Frage. Ich habe mir das auch mehrfach aus mehreren Perspektiven nochmal angesehen. Ich würde es als heftigen Zusammenprall bezeichnen. Mhm. Jetzt ganz schlimmes, übles, faul Vorsatz, davon möchte ich gar nicht reden. Der will halt zum Ball. Was man ihm vielleicht vorwerfen kann, ist, Mensch, eigentlich ist das Ding doch aussichtslos. Der Torwart ist schon da, wieso gehst du da noch runter? Ja, das ist aber ein Pokalfight und der versucht alles. Der hat auch, das siehst du auch in den TV-Bildern, in dem Moment, wo die Szene vorbei ist und er merkt, oh, den habe ich aber hart getroffen, hebt er sofort die Arme, guckt, wie es Cetera geht. Also den würde ich da von jedem Vorsatz freisprechen. Dass man da rot geben kann, auf der anderen Seite für mich auch in Ordnung, weil die Situation heftig ist. Er rauscht da halt voll rein und du sagst es gerade, Ole Werner hat Entwarnung gegeben, Michael Zetterer hat keine Blessuren am Kopf davongetragen, Prellungen am Oberkörper sehr wohl, aber das ist mit Blick auf Augsburg wohl alles kein großes Drama, da wird er spielen können. Aber manchmal geht es ja eben im Fußball auch um diese potenzielle Gefahr, die da bestanden hätte, eben gerade für den Kopf. Und von daher geht Rot in Ordnung. So gesehen hat Werder vorher Glück gehabt, denn in der Entstehung des Tors, als Hairula dann Marco Friedl wegrennt, gab es zwischen den beiden ja so einen kleinen Zweikampf, wo beide ordentlich ziehen und zerren. Wenn der Cottbusser sich da fallen lässt, dann reden wir vielleicht über einen Platzverweis für Werder. Also ja, das hat Klaus-Dieter Wollitz, der Cottbusser Trainer, nach dem Spiel auch nochmal angesprochen. War aber auch am Ende da auf der Linie zu sagen, naja, dieser Platzverweis, alles in Ordnung. Das Wichtigste ist, dem Keeper ist dann nichts passiert und so ist es ja auch.
ganz kurzzeitig dachte man ja, die rote Karte geht an Marco Friedl. Also weil das von der Perspektive her so aussah.
Ja, okay.
Ja, weil der ist ja gleich auf den Hairula und hat den geschubst und so weiter. Und manchmal weißt du ja nicht, was hat die Kamera jetzt alles noch eingefangen, während wir mit einer anderen Perspektive als Zuschauer bedient wurden. Und wir haben ganz kurz, waren wir so ein bisschen, dass wir gesagt haben, was ist denn jetzt los? Aber gut, dann war es klar, auf jeden Fall wirklich eine Szene, die man nochmal gut auseinandernehmen konnte und ein Zetti, der hoffentlich dann, ohne Blessuren, ohne Stärkere, mit leichten Prellungen im Tor stehen kann am Samstag. Ja, und da sind wir dann schon beim ersten Bundesligaspiel der neuen Saison gegen den FC Augsburg. Rainer hat uns seine Einschätzung dazu und zu den kommenden Partien geschickt. Folgendes hat er in einer WhatsApp verpackt. Mein Fazit: verdient gewonnen. In der zweiten Halbzeit war die Souveränität weg. Werder mit dem Spiel gegen stärkere Mannschaften wird nicht bestehen können. Ballsicherheit und Treffsicherheit sind hier die Stichworte. Daniel, gehört der FC Augsburg für dich zu den stärkeren Mannschaften? Was ist von denen zu erwarten? Die sind doch, wenn wir uns mal so den Tabellenplatz der letzten Saison anschauen, auf Augenhöhe mit Werder Bremen. Zwei Plätze waren die hinter uns.
Ja, grundsätzlich vom Tabellenplatz her der vergangenen Saison schon, ja. Und ich glaube, vom Selbstverständnis her auch, wenn du sagst als Werder Bremen, wir wollen souverän in der Bundesliga bleiben, dann sind Augsburg sicherlich die Spiele, die du, im Vergleich jetzt zu vielleicht den Aufsteigern, von denen man nicht sagt, die musst du gewinnen, aber ja, wo man schon was Zählbares einsammeln sollte. Das ist in der vergangenen Rückrunde ja auch gelungen. Da haben sie 3-0 gewonnen in Augsburg nach einer sehr guten Leistung. Von daher darf man jetzt auch mit dem Pokalspiel im Rücken, mit Rückenwind, anreisen in den Süden. Ich glaube, dass Werder sich da gut präsentieren wird, weil dieses Pokalspiel gut tat. Das ist ganz, ganz wichtig. Letztes Jahr Viktoria Köln, das war dann wirklich, das hat wirklich die Stimmung mächtig runtergezogen. Das haben wir in diesem Jahr nicht. Auch Augsburg hat die erste Pokalrunde überstanden, aber eben auch nicht mit einem Glanzstück gegen den Regionalligisten. Viktoria Berlin war es am Ende ein 4-1. Das stand zur Halbzeit aber nur 1-1. Also die haben sich auch schwer getan. Da kann man jetzt auch nicht sagen, oh Gott, die sind schon richtig im Rollen. Erster Bundesligaspieltag, auch das erste richtige Nagelprobe, wenn man so will, für beide Teams nach der ersten Pokalrunde. Schwer zu sagen, wie die sich da präsentieren. Ich habe bei Werder aber ein gutes Gefühl und glaube, dass sie da zumindest einen Punkt mit nach Hause bringen.
Aber der Rainer, der sieht auf jeden Fall noch Luft nach oben, was die Ballsicherheit und die Treffsicherheit angeht. Sind das so zwei Themenfelder, wo du sagst, jo, das sind die Baustellen, an denen Werder definitiv noch arbeiten sollte und wo Ole Werner mit seiner Mannschaft einfach auch noch mal intensiver hingucken muss?
Ja, Chancenverwertung, du hast in Cottbus natürlich wirklich, Marvin Ducksch haben wir vorhin angesprochen, Jens Day hatte auch noch eine Szene und ein paar fallen mir jetzt mit Sicherheit nicht ein. Klar, hättest du da mit konsequenterer Chancenverwertung vielleicht früher alles klar machen und am Ende auch deutlicher gewinnen können. Ballsicherheit finde ich gar nicht so. Gerade in der ersten Halbzeit habe ich Werder als sehr ballsicher empfunden. Da haben die Abläufe gerade so zwischen Mittelfeld, Romano Schmid und den beiden Spitzen schon sehr gut funktioniert. Also da war der Plan zu erkennen, den Werder für das Spiel hat. Und ich nehme an, mit einem ähnlichen werden sie auch in Augsburg antreten. Also da habe ich jetzt gar nicht das große Problem gesehen. Was du dir in der Bundesliga natürlich nicht leisten darfst, ist so eine Viertelstunde nach der Pause, in der du ja einfach, wenn man so möchte, die Halbzeit eigenmächtig nochmal verlängerst und dann erst richtig wieder loslegst. Das wird bestraft, das darfst du nicht machen. Aber ansonsten hat dieser Auftritt in Augsburg für mich weniger Anlass zur Sorge gegeben, als wir eben in der Nachricht gehört haben.
Wenn die Bus fahren nach Augsburg, dann sitzt vielleicht schon einer mehr drin. Wer weiß, denn bis zum 31. August ist ja noch die Möglichkeit, neue Spieler hinzuzuholen. Und Werder ist ja gerade angeblich an einem 20-jährigen Kroaten dran. Ich habe die Frage bewusst so gestellt.
Ja, ich wollte gerade sagen,
muss
sag
ich
doch,
den Namen
heißt.
Nicht aussprechen.
Sag es doch.
Tja, wird der, also wir haben ja eben schon beide so ein bisschen spekuliert, wird der Cenac, also er wird auf jeden Fall, ihr Lieben, ich sag's euch kurz, Cernac geschrieben. Wer von euch kroatische Wurzeln hat, kann uns vielleicht mal mit ins Spiel nehmen. Ante mit Vornamen, das kriege ich noch hin, spielt beim polnischen Erstligisten Rako. So, was ist mit dem Mann und können wir den gut gebrauchen, Daniel?
Er steht auf jeden Fall weit oben auf Werders Liste. Inzwischen ist ja auch von polnischen Medien berichtet und verbrieft, dass sowohl Werders Leiter Profifußball Peter Niemeyer als auch Kaderplaner Johannes Jahns am Samstag, nee, falsch, Sonntagabend in Rakow bzw. in Polen waren, um sich, ich nenne ihn jetzt Zirnatz, man möge mir verzeihen, wenn das falsch ist, ja, anzugucken, sich einen Live-Eindruck zu verschaffen. Und ich glaube, wenn der Leiter Profifußball und der Kaderplaner sich auf die Reise machen und eben nicht, ohne das despektierlich zu meinen, irgendein Scout, dann sind die da schon einen Schritt weiter womöglich. Wir haben das Peter Niemeyer gestern alles gefragt, auch mit den gleichen Argumenten nach dem Cottbus-Spiel. Der Mann hat sich aber überhaupt nichts entlocken lassen. Er hat nur gesagt, ja, wir waren da, aber da ging es darum, ach Mensch, man muss den Markt doch auch mal live vor Ort sondieren, und ist also mit keinem Sterbenswörtchen gezielt auf diesen besagten Spieler eingegangen. Wir wissen allerdings, Werder würde den gerne verpflichten, lotet da Möglichkeiten aus, gerade jetzt, wo David Kownacki den Verein verlassen wird. Ja. Ob das am Ende gelingt, steht aber noch einigermaßen in den Sternen, weil dieser Zirnatz sich in Europa eben schon einen Namen als großes Talent gemacht hat, weil er einfach treffsicher ist, weil er gut am Ball unterwegs ist. Ja, das wissen auch andere Vereine. Werder hat den Hut im Ring. Ob es am Ende tatsächlich klappt, werden wir spätestens in 2 Wochen erfahren. Klar ist aber, es soll noch was passieren. Gar nicht unbedingt zwingend im Sturm, aber der Kader soll insgesamt besser gemacht werden. Vor allem, das ist ja im Grunde das, wonach sie schon seit Beginn der Transferphase suchen, auf den beiden Flügeln. Also am besten kommt da einer, der sowohl Felix Agu links als auch Mitchell Weiser rechts im Fall der Fälle ersetzen könnte. Ja. Darauf warten alle Bremer.
Zirnatz spielt hauptsächlich als rechter Außenstürmer. Wer könnte denn noch interessant sein? Die Fans hoffen ja auch sehr, zumindest einige, die ich gesprochen habe, dass fürs kreative Mittelfeld noch ein Spieler kommt. Also einer, der quasi das machen könnte, wofür eigentlich Keita vorgesehen war.
Ja, die Planstelle ist natürlich auch frei. Klar, weil sie fürs Mittelfeld, gut, Alvero, aber der war, den haben sie geholt jetzt fest, aber der war in der letzten Rückrunde auch schon da. Naby Keita hat diese Planstelle ja nie so richtig ausfüllen können. Jetzt ist er endgültig raus. Also so gesehen hast du da die Lücke. Clemens Fritz sagte dazu aber mal, naja, aber die haben wir ja so gesehen schon ein ganzes Jahr gehabt und es ging gut. Ich glaube, wenn sich da eine Möglichkeit auftut, was zu machen, dann schlagen sie da auch zu. Aber das ist im Moment nicht ganz weit oben auf der Prioritätenliste. Mhm. Und dementsprechend werden da aktuell auch keine konkreten Namen gehandelt oder ist da irgendwie was heiß.
Also warten wir weiter auf den Big Bang. Das war im vergangenen Jahr ja auch so. Und dann wurde Naby Keita aus dem Hut gezaubert und alle waren völlig aus dem Häuschen, weil keiner wusste, wie diese Geschichte weitergeht. Das ist auch manchmal schön, dass das, dass das der Fall ist. Also es bleibt spannend am Osterdeich. Wir als Deichstube bleiben natürlich dran. Ja. Und Daniel, so langsam ist es dann auch wieder Zeit, dass du deinen Schlapphut aufsetzt, ne? Und die Zeitung vors Gesicht schiebst. Hashtag Beobachterposten am Weserstadion.
Ach so, ja, klar, die mit den, wo dann die 2 Löcher reingeschnitten sind, ja, in die Augen. Ja, Agenten-Style. Genau. Ja, total. Erstmal muss ich aus Cottbus wegkommen. Wir steigen hier gleich in unseren Mietwagen und düsen wieder gen Bremen. Um dann, kurze Woche, Augsburg ist schon am Samstag, natürlich wieder aufmerksamst zu schauen, wie Werder das angeht, bis sich dann der, jetzt muss ich überlegen, ich bin es auf jeden Fall nicht, der Kollege Knips ist es, der macht sich am Samstag früh dann auf den Weg nach Augsburg und kann hinterher hoffentlich dann mit dir auch über einen Sieg reden.
Ja, das hoffe ich sehr. Also Knipser Richtung Süden und du siehst jetzt mal zu, dass der Osten dich wieder ausspuckt und du mal ganz schnell wieder in unsere wunderschöne Stadt kommst. Vielen Dank, Daniel, dass du das Frühstück heute getauscht hast gegen den Nachspieldeich. Wirklich eine super Haltung, super Arbeitsatmosphäre mit dir und dafür kriegst du von mir schon mal, also der Monat ist ja auch fast zu Ende, du wirst Mitarbeiter des Monats für mich.
Oh, stark. Kannst du das bitte einmal auch in der Redaktion fallen?
Mach ich.
Das glaubt ja sonst wieder niemand.
Ja, werde ich. Ich werde die Fahne hochhalten.
Cool.
Also danke dir und danke euch für die Nachrichten an unsere WhatsApp, die 0160-98213 dreimal die 8 und die 4. Wir hören uns wieder nach dem Augsburg-Spiel und dann auch natürlich nach jeder Bundesliga-Partie. Wenn ihr das gut fandet, lasst uns Liebe, 5 Sterne Deluxe da, darunter machen wir es nicht. Cheers vom Nachspieldeich, zu hören auf Spotify, bei Apple Podcasts und sowieso überall dort, wo es diese Podcasts so gibt. Macht's gut.
Tschüss.